Zu Beginn eine ganz basale Frage vielleicht, aber auch wichtig. Die Frage danach, warum ist Trauerbegleitung und Trauerarbeit eigentlich wichtig?
Ich glaube, dass viele Sachen, die normal sind in Trauer, nicht mehr weitergegeben werden. Also wir haben im Bereich der 5 neuen Bundesländer wenig Kirche, wo viele Traditionen wegfallen. Das ist in den 9 Bundesländern noch mal stärker. Und ich habe das Gefühl, dass alle so ein bisschen auf der Suche sind, wie wollen wir eigentlich mit Tod umgehen, weil viele Sachen, also in der DDR ist es politisch vorgegeben gewesen, wie quasi der normale Abschied aussieht. Und dadurch, dass wir gesellschaftlich das Sterben so ein bisschen weginstitutionalisiert haben, man stirbt eher in Altenheimen, man stirbt eher im Krankenhaus, ist es so weit weg, dass es uns häufig total überrascht, dass Tod dann doch wehtut und dass Trauer was sehr Schmerzhaftes ist und dass es wenig mit medialen Erlebnissen hat, wo plötzlich wieder alles gut wird, wenn am Ende die Sonne wieder aufgeht. Und wir da gerade zusammen schauen, wie wollen wir damit eigentlich umgehen und was erwarten wir als Gesellschaft davon? Und ich glaube, da ist gerade viel, wie du es auch schon gesagt hast, in Bewegung. Und ich würde es immer nicht Arbeit nennen, weil ich glaube, dass jeder in sich die Kompetenz hat zu trauern. Man muss manchmal nur an einigen Stellen ein bisschen nachhelfen und dann funktioniert es eigentlich sehr, sehr gut. Also der Mensch trauert seit Jahrtausenden und man muss ihm dabei manchmal nur ein bisschen wieder auf die Sprünge helfen.
Du hast gerade schon so ein paar Sachen genannt. Die Kirche in der DDR, der Staat, die Institutionalisierung von Sterben in Altenheimen zum Beispiel, die unser Verhältnis zum Tod und zu Trauer prägen. In deiner Arbeit, was beobachtest du? Was für Vorstellungen gibt es da über Tod und Trauer und woher kommen die?
Ich glaube, dass zwei Extreme vorherrschen. Die einen Menschen, die mit der Ohnmacht, die der Tod auch häufig hinterlässt. Wir sind Kinder der ersten Welt, wir sind es gewohnt, Probleme entweder mit unserem Intellekt oder im Zweifel mit unserem Vermögen klären zu können. Und der Tod ist ein Problem, das lässt sich erstmal nicht klären, sondern da muss man umgehen. Das lässt gerade bei vielen Kindern der ersten Welt erstmal ein großes Ohnmachtsgefühl entstehen. Weil das kennt man häufig nicht, dass irgendwas vor einem steht und ich kann und werde es nicht lösen. Es ist normal, dass wir sterben und die Reaktion ist häufig in zwei Extreme aufgeteilt. Nämlich die einen suchen ganz stark nach Ritualen, die sie vielleicht aus der Vergangenheit kennen, weil man das schon immer so gemacht hat, um sich an irgendwas festhalten zu können, wenn alles in Bewegung gerät. Und die anderen versuchen genau das Gegenteil, sagen nämlich, ey, ich möchte jetzt wieder alles sehr bewusst in meine eigene Hand nehmen. Und da treffen sie quasi auf diese Veränderung, die gerade stattfinden, nämlich zu sagen, ey, Trauer ist etwas, was ich mache. Das ist nichts, was ich mir kaufe. Das ist nichts, was ein Bestatter für mich macht. Das ist nichts, was ein Geistlicher für mich macht. Das ist was, da muss ich selber ran und im Zweifel Sachen selber gestalten und wieder selber in die Hand nehmen.
Ich habe gelesen, dass du immer wieder kritisierst, dass herkömmliche Bestattungsunternehmen eher wie Händler oder Geschäftsleute arbeiten und sich auch so verstehen, die was verkaufen wollen. Trauerarbeit, sagst du, spielt da keine große Rolle und gleichzeitig nimmt die Bedeutung von Religionsgemeinschaften wie der Kirche ab und damit auch die herkömmliche und meistens dann ja auch kostenlose Trauerbegleitung. Jetzt stehen Menschen da vor so einer Situation, die du mit Ohnmacht umschreibst. Wie verändert sich da jetzt angesichts einer sich verändernden Gesellschaft auch die Rolle von Bestattungsunternehmen?
Was wir versucht haben zu ändern, das machen wir mittlerweile ja in Berlin und auch in Leipzig, ist, dass wir uns davon verabschiedet haben, Waren zu verkaufen. Weil für mich nicht die Frage im Raum steht, liegt Oma, Opa, meine Schwester, wenn sie verstirbt, im richtigen Sarg, sondern es geht eher um eine Geisteshaltung dabei. Und das ist total interessant zu beobachten, was passiert, wenn ich nicht so eine oberflächlichen Fragen stelle, wie was ist denn jetzt die richtige Urne, sondern wenn man fragt, dann mal, wie möchtest du dich denn an jemanden erinnern oder wie möchtest du dich von jemandem verabschieden? Und wir haben das mal irgendwann begonnen aus einem ganz banalen Grund, weil der Mensch, der zu uns kommt, muss uns vertrauen können. Ja, der übergibt uns seinen Verstorbenen. Und ich habe das Gefühl, jemand, der mir was verkaufen möchte, dem kann ich erstmal grundsätzlich nicht so richtig vertrauen. Deswegen haben wir uns davon freigemacht und gesagt, ey, wir wollen ein anderes Preismodell finden. Natürlich, auch ich muss meine Miete bezahlen, aber es ist für mich ein Unterschied, ob ich als Mensch bezahlt werde oder ob ich jemanden überteuert Waren verkaufe und der am Ende vielleicht Angst hat, dass ich ihm was aufquatsche, was er gar nicht braucht. So, und das ist was, wo sich die Branche, glaube ich, auch keinen Gefallen tut und auch, glaube ich, noch nicht so richtig gelernt hat, dass nur weil man sich jetzt mal einen bunten Sarg in den Laden stellt, heißt es nicht, dass man eine menschlichere Trauerkultur kommunizieren kann.
Bestattungen sind meistens ziemlich teuer. Sarg, Verbrennung, Urne, Friedhofsplatz, die Gebühren. Und da sind Feier und individuelle Trauerbegleitung wahrscheinlich noch gar nicht mit abgedeckt. Da kann ich mir vorstellen, dass Hilfe beim Abschiednehmen auch zu einem Privileg wird von Menschen, die das nötige Geld dazu haben.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich drehe es um. Die schönste Hochzeit ist die, die man mit Freunden zusammen organisiert. Und das Gleiche kann auch bei einer Trauerfeier der Fall sein. Es ist eher die Frage, wohin lege ich quasi meine Perspektive? Wir sind nicht teurer als andere Bestatter. Ich lege nur mein Augenmerk auf andere Dinge. Ja, also ne, muss ich wirklich ein paar hundert Euro für Blumen ausgeben für eine Trauerfeier oder nehme ich das Geld vielleicht und schaue, dass ich was mache, an was sich alle erinnern. Und das sind selten zum Beispiel Blumen, ohne dass ich das Blumen schlecht machen möchte. Nee, ich glaube, dass wir einfach ein bisschen umdenken. Ich gebe dir ein Beispiel. Viele Menschen, die zu uns kommen, denen ist das eher wichtig, dass sie mal eine Trauerfeier an einem Sonntagabend machen oder an einem Samstagabend machen können, wo auch alle können, als dass das irgendwie Montagmorgen ist, wo keiner kann. Und das kostet dann gerne mal vielleicht ein bisschen mehr Geld, weil der Ort, wo die Trauerfeier ist, sagt, ey, am Samstagabend wollen wir aber mehr haben. Und das wollen die dann auch ausgeben. Also es ist in keinster Weise ein Privileg und das ist auch was. Also ich versuche ja Sachen eher in die eigene Hand zu legen und wenn ich jemanden dabei helfe, die Rede selber zu schreiben, dann ist es für den inhaltlich richtig, aber wahrscheinlich sogar auch noch finanziell günstiger als vorher.
Ich frage mich dabei, wie viel Geld das kostet, das natürlich kann da rangieren, aber insgesamt ist es kostspielig, Bestattung und für Menschen, die jetzt einfach kein Geld übrig haben, da frage ich mich, inwiefern da eine Trauerbegleitung, zumindest so wie es gerade passiert, über private Unternehmen quasi zugänglich ist. Und über eure konkrete Arbeit raus würde mich interessieren, wie du da auf den gesellschaftlichen Umgang mit Trauer blickst und auch die gesellschaftliche Verantwortung dafür, Trauernde zu unterstützen in ihrer Trauer.
Na, was wir machen ist quasi bei Familien, die sich das nicht leisten können, haben wir für uns irgendwann so einen eigenen Sozialtarif entwickelt, ne, um zu sagen, hör mal zu, wir wollen auch gar nicht, dass du dich vor einem Amt nackig machen musst, sondern wir finden dann zusammen einen Weg. Das ist aber interessanterweise gar nicht so häufig der Fall, weil manchmal einfach auch andere Lösungen naheliegen. Ne? Du hast es vorhin schön gesagt, dass häufig Sachen mit Scham behaftet sind. Aber es gibt ganz viele Kulturen, um dir ein Beispiel zu geben, wo es total normal ist, dass jeder Gast, der zur Trauerfeier kommt, einen kleinen Obolus dalässt, womit sich zumeist ein Großteil der Kosten schon tragen lässt. Ne? Weil natürlich kostet eine Stelle auf dem Friedhof teilweise unglaublich viel Geld, vor allen Dingen, wenn sie ein bisschen größer und schöner sein soll. Aber ich glaube, dass es dann auch eher die soziale Gemeinschaft ist, die da zusammenstehen muss. Und das ist was, wobei wir gerne helfen, zu sagen, komm, dann sammeln wir halt auf der Beerdigung.
Das finde ich einen interessanten Ansatz. Ich spreche mit Erik Werde, er ist Bestatter und tritt für eine alternative Trauerkultur ein. Und mich würde nochmal genau interessieren, Erik, so Trauer braucht Raum und in meiner Erfahrung ist da auch eine geteilte Erfahrung wichtig, um so dieses Unerklärliche von einem Verlust überhaupt irgendwie mit anderen Menschen teilen zu können oder sich da mitteilen zu können. Frage ich mich, wie man in der Trauerbegleitung dafür einen Raum schaffen kann. Würde mich interessieren, wie du in der Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen von Angehörigen, was sich da für dich ergibt, vielleicht für einen veränderten Blick auf Trauerbegleitung.
Was ich über die Jahre jetzt gelernt habe, für mich ist, dass das, was du schön sagst mit Raum, den gibt es ja irgendwie im Kopf und den gibt es aber auch real existierend, dass es immer wieder wichtig ist, dass wir Raum ermöglichen. Um ein Beispiel zu geben, wie häufig Familien zu uns kommen und das Gefühl haben, ganz schnell agieren zu müssen, in einem großen Druck. Und da den Raum zu schaffen und zu sagen, so nee, wie viel Zeit ist eigentlich für viele Fragen da? Ne? Also, und viele Sachen verändern sich auch, wenn ich mal zwei Nächte drüber geschlafen habe und das nicht sofort aus dem Bauch heraus entschieden habe. Das ist ein Raum, den wir aufmachen. Der zweite Raum, den wir immer wieder sehen, sind Orte, an denen man sich aufhalten kann, auch gemeinsam mit den Verstorbenen, ja, um quasi nochmal da zu sein und auch so ein bisschen haptisch zu verstehen, was da passiert ist. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass der Tod weginstitutionalisiert ist. Ne? Wie oft erleben wir jemand Verstorbenes? Und ich muss sagen, ich habe in all den Jahren, ich glaube, in 80% der Fälle Menschen mit dazugenommen zum Verstorbenen, um einfach auch das Verstehen zu ermöglichen und das Annehmen. Ne? Wie häufig ich mit Menschen zusammen den Verstorbenen einkleide, wo erstmal so ein befremdliches Gefühl dabei ist, aber nachher alle rausgehen mit einem ganz angenehmen Wohlgefühl. Das heißt nicht, dass sie weniger traurig sind, überhaupt nicht, aber im besten Falle haben sie gesehen, dass mit ihrem Menschen vernünftig umgegangen wurde und sie konnten sich auch nochmal persönlich bei ihm verabschieden. Weil das ist was, was ich gesehen habe, dass der Fokus auf sowas wie eine Abschiedsfeier oder Beerdigung geringer wird, wenn ich mich für die Schritte, die dazwischen getan werden, öffne. Wenn ich als Familie sage, okay, wir fahren mit Opa zusammen in Richtung Krematorium und wir sind dabei, wenn der Sarg in den Ofen einfährt, ist das für viele häufig der viel wichtigere Schritt als der Tag, an dem die Urne beigesetzt wird. Und das ist was, wo eine große Veränderung da ist.
Also individuelles Abschiednehmen als wichtiger Teil von so einem Trauerprozess. Bestattungen sind gerade nicht so richtig oder nicht so möglich wie sonst.
Das stimmt nicht, muss man sagen. Also natürlich haben wir Beschränkungen, teilweise was Hygiene ist, aber die meisten Sachen sind möglich. Ne? Natürlich dürfen gerade nicht 500 Menschen zu einer Bestattung kommen, aber grundsätzlich ist es möglich, sich bei Menschen zu verabschieden. Und wir haben bis jetzt auch immer eine Antwort gefunden, dass man dann zum Beispiel Trauerfeiern eben länger macht und sagt, okay, dann kommen die Menschen eben nacheinander. Also es ist ganz viel möglich, von dem gerade gedacht wird, dass es nicht möglich ist. Das ist, glaube ich, eher dann mein Job, quasi Sachen zu ermöglichen und gemeinsam nach Antworten zu suchen. Also wie schaffe ich das, die ältere Person, die vielleicht in Corona-Zeiten nicht reisen möchte, weil sie die Angst hat, trotzdem in eine Trauerfeier einzubinden. Und auch wenn Digitalisierung da häufig nur, ich sag mal, ein Hilfsmittel sein kann, so ist es dennoch eine Möglichkeit, jemanden teilnehmen zu lassen.
Das heißt, die Art, Abschied zu nehmen und zu trauern, hat sich, oder die Formen haben sich da ein bisschen verändert, aber nicht die Möglichkeiten.
Genau, genau. Das ist aber eher Corona-bedingt. Das hat ja gar nichts mit der Veränderung zu tun. Ne? Also weil viele Menschen sagen, sie wollen keine Langreisen machen. Und wir haben das gerade gemacht. Ich habe gerade die Rede von einem Opa für seine Enkeltochter, die auch schon erwachsen war, die haben wir einfach gestreamt auf eine Wand. Natürlich ist das kein Äquivalent, ne? Aber natürlich steht dennoch der Opa jetzt da mit dem Gefühl, ich habe was beigetragen und ich war in irgendeiner Form vor Ort. Dass das Echte nie ersetzen kann, ist, glaube ich, allen klar. Aber ich glaube, da geht es dann eher darum, das Beste Mögliche irgendwie hinzubekommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Toleranz eine relativ große ist, eher nach Alternativen zu suchen.
Jetzt haben wir schon im Gespräch gehört, worauf es ankommt, oder einige Sachen gehört, worauf es ankommt beim Trauern und Abschied nehmen, was da wichtig ist. Ich habe oft den Eindruck, dass in Deutschland das ja sehr starr ist, die Vorstellung davon, wie so Bestattungen und Trauerfeiern auch ablaufen. Und ein bisschen spiegelt sich das für mich auch wieder in so den strengen Reglementierungen, also gesetzlich und bürokratisch, mit denen das Sterben und Bestatten belegt ist. Wenn du da so in die Zukunft blickst, wie siehst du da die Bereitschaft, sich zu öffnen für andere Formen des Trauerns?
Ich glaube, dass es sehr, 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 sehr langsam vonstatten geht, weil da einfach noch viele Institutionen unverhältnismäßig stark mitreden. Also wenn man nach so einem Land wie Brandenburg guckt, wo die katholische Kirche immer noch mitspricht und ich glaube aber 0,4% oder 4% der Bewohner überhaupt noch in der katholischen Kirche sind. Ich glaube, es wird sich was ändern, aber die Kräfte werden sich erst langsam verteilen. Und ich hoffe immer, dass es ein bisschen zu ein bisschen mehr Selbstverantwortung führt. Also um ein Beispiel zu geben, viele Familien, die zu uns kommen und einfach noch nicht entscheiden können, auf welchen Friedhof soll jetzt diese Urne, ja, dass dem künstlich Zeitdruck gemacht wird, weil die Bestattung innerhalb einer gewissen Frist passieren soll. Oder warum soll ich dir eine Urne nicht mit nach Hause geben, während du überlegst, welches der richtige Friedhof für deine Oma oder deinen Opa sein soll. Das sind Sachen, die sich mir einfach nicht erschließen, ne? Weil das ist häufig nicht, dass Leute Geld sparen wollen, dass die nicht auf den Friedhof wollen, sondern eher, die brauchen Zeit für Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, das, was sich dringend ändern muss.
Und gleich zum Abschluss, was ist da, du hast schon von Selbstverantwortung gesprochen, was ist da so deine Strategie, um da so ganz persönlich eine Öffnung voranzutreiben?
Na du, wir bewegen uns immer wieder in rechtliche Graubereiche und freuen uns über jegliche Reibung mit den Institutionen. Ne? Also man muss immer aufpassen, dass es nicht auf Kosten der Angehörigen geht. Aber ich weiß, wir haben mehrfach Ärger gehabt, weil ich eine Urne über Weihnachten einer Familie mit nach Hause gegeben habe, weil die halt wollten, dass Mama dieses Weihnachten nochmal da ist. Ich muss sagen, den Ärger nehme ich dann immer wieder gerne in Kauf, weil ich dann meinen Beruf eher als den des Ermöglichens wahrnehme und nicht den des hart die Regeln einhalten, sondern ich gucke eher nach Augenmaß, wo was wie gebraucht ist.